Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Long Drive Podcast. Es geht um Technik, Speed und einen Blick hinter die Kulissen der Long Drivers European Tour. Mein Name ist Martin Borgmeier, auch bekannt als Full Beard Long Drives. Warum? Ganz einfach, weil ich einen Vollbart habe, lange Drives schlage. Und jetzt geht's los. Guckt mich an auf Instagram. Ich bin dort unterwegs als Full Beard Long Drives, wie eben erwähnt. Und ich poste dort täglich Insights in mein Training und in die Long Drive-Szene. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Jetzt soll es erstmal um das gehen, was den Ball wirklich weit fliegen lässt. Das heißt, was ist wichtig? Und ich hatte erwähnt, es kommt auf die Bedingungen an, aber was an allen Orten gleich ist, sind die Werte, die entstehen, wenn ich den Ball schlage. Und dazu gibt es Radarsysteme, um das zu messen. Da gibt es unterschiedliche Hersteller, gibt es Trackman, bestimmt schon, habt ihr den schon gesehen. Dann gibt es FlightScope, dann gibt es andere Kamerasysteme, wie zum Beispiel den GC2 und die Nachfolger von Foresight. SkyTrack habe ich gesehen. Ganz unterschiedliche Sachen, mit denen ich meine Werte quasi vom Schlag aufnehmen kann. Ich selber habe Erfahrungen mit den drei erstgenannten, FlightScope, Trackman und Foresight GC2, die alle ein bisschen unterschiedlich funktionieren, auch alle unterschiedliche Werte anzeigen. Eigentlich sind die Namen dieser Werte gleich, aber ich komme gleich noch dazu, was daran unterschiedlich ist. Ich möchte nur gleich vorab sagen, ich möchte überhaupt nicht bewerten, dass das eine System besser ist als das andere. Sie sind eben nur unterschiedlich und deswegen auch nur im gleichen System vergleichbar. Das sollte man wissen. Denn das Wichtigste, auf das es eigentlich ankommt, was das Potenzial eines jeden Long Drivers ist und auch eines jeden Golfspielers, ist die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Es wird in den Systemen Clubhead Speed genannt, das ist halt der englische Begriff. Und da ist meine Erfahrung, dass bei Longdrivern das FlightScope-System eben ein bisschen mehr anzeigt durchschnittlich als der Trackman. Jetzt sagt FlightScope, Trackman zeigt weniger an und andersrum, aber ich will das nicht bewerten. Man sollte nur wissen, dass es so ist, weil die beiden Radarsysteme eben die Schlägerkopfgeschwindigkeit während des Impacts messen. Foresight zum Beispiel sagt, dass sie die Schlägerkopfgeschwindigkeit vorm Impact messen. Das bedeutet, bevor der Schlägerkopf quasi durch den Ball abgebremst wird. Das heißt, hier wird nochmal mehr angezeigt. Dann gibt es noch beispielsweise dieses kleine blaue Radarsystem. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen von den, ich glaube, es heißt Super Speed Radar von Super Speed Golf, das eigentlich dafür da ist, um mit den Speedsticks zu trainieren, zu dem Training. Davon komme ich auch noch mal in einer späteren Episode. Aber auch da entstehen eben Werte, ist lange nicht so zuverlässig natürlich wie ein anderes System, wie zum Beispiel ein Trackman, ist aber auch im Preis kleiner Unterschied zu spüren. Das kleine Radarsystem kostet eben knapp $100 und beim Trackman ist man eben knapp ab 15.000 dabei. Das heißt, da kann man auch schon ein bisschen mehr erwarten. Aber was wichtig ist, man sollte sich eben immer im Training im gleichen System bewegen oder zumindest seine Werte in den unterschiedlichen Systemen kennen, sodass man eben gucken kann, ob man sich verbessert oder wo man dort steht. So, das heißt, wir haben erstmal als Clubhead Speed unser Potenzial, mit dem wir auf den Ball schlagen. Je nachdem, wo ich den Ball dann treffe auf der Schlagfläche, konvertiert diese Schlägerkopfgeschwindigkeit entsprechend gut oder schlecht in die Ballgeschwindigkeit. Das heißt, ich schicke den Ball mit einer gewissen Geschwindigkeit auf die Reise. Was ich eben versuche, und das ist eigentlich auch der Faktor, worauf es ankommt, den Ball mit möglichst viel Speed auf die Reise zu schicken. Und gucken wir mal, wenn wir vom Potenzial der Schlägerkopfgeschwindigkeit ausgehen, auf einen PGA Pro. Da hat zum Beispiel der durchschnittliche Golfer eine Schlägerkopfgeschwindigkeit von 113 Meilen. Es wird auch immer in Meilen gemessen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht meine Schlägerkopfgeschwindigkeit in km/h. Das wird eben genauso wie die Distanz immer in Yards, wird die Schlägerkopfgeschwindigkeit immer in Meilen pro Stunde gemessen. Und 113 Meilen, die Durchschnitt sind auf der Tour. Demgegenüber stehen natürlich dann ein Dustin Johnson oder ein Justin Thomas, die eben sehr, sehr schnell unterwegs sind. Jenseits der 120er-Marke steht ein Long Driver, wo eigentlich das Swing Speed ungefähr bei ich würde sagen, 135 Meilen anfängt und sich hoch bewegt bis in die 155 Meilen. Joe Miller zum Beispiel habe ich gesehen, der ist so ein Kandidat, der sehr, sehr schnell unterwegs ist, der immer eigentlich jenseits der 150 schwingt und auch schon Werte von 155 auf dem FlightScope-System gezeigt hat. Ich zum Beispiel bewege mich da bei 151 Meilen und habe meine Schlierkopfgeschwindigkeit im Grunde von letzten Jahr August bei 138 Meilen bis jetzt auf 151 erhöht durch das entsprechende Training. Aber gut, wir wissen jetzt, wir haben unser Potenzial, unsere Schlierkopfgeschwindigkeit, treffen jetzt den Ball auf der Schlagfläche möglichst in der Mitte und erzeugen dadurch eine hohe Ballgeschwindigkeit. Die maximale Rate, mit der ein Ball schneller als der Schlierkopf wegfliegen kann, also das Verhältnis zwischen Ballgeschwindigkeit und Schlierkopfgeschwindigkeit, darf nach aktuellen Regeln bei aktuell offiziell zugelassenen Schlägern maximal bei 1,5 sein. Und das, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist dann der sogenannte Smash Factor. Das heißt, die Ratio zwischen Ballgeschwindigkeit und Schlierkopfgeschwindigkeit. Jetzt sagt ihr, Martin, halt, das kann nicht sein. Ich habe da schon Werte gesehen, bei 1,52 und 1,51 ist mein Schläger dann verboten. Da sage ich, weiß ich nicht, mit was für einem Schläger du spielst, aber wahrscheinlich, wenn du mit einem normalen Schläger spielst, liegt es nicht daran, dass der verboten ist, es sei denn, du hast einen Putter genommen. Ein Putter zum Beispiel, ihr kennt diese kleine Side-Fact, ihr kennt die Futura-Putter zum Beispiel von Scotty Cameron oder den Odyssey Two-Ball-Putter, die halt sehr, sehr schwere Köpfe haben. Wenn ich damit schlage, dann erzeuge ich auch höhere Smash-Factors, teilweise sogar 1,6 oder ähnliches, weil die eben die entsprechende Masse haben und dadurch einen höheren Smash-Faktor erzeugen. Aber wer schlägt halt schon mit einem Putter ab? Ja, passiert halt nicht, es sei denn, ich mache irgendwie eine Spaßaktion auf der Range oder ich trainiere als Longdriver meine vertikale Abweichung auf dem Schlägerblatt, weil die Schlagfläche so klein ist von einem Putter, um das zu trainieren. Aber ist eher halt unrealistisch, dass das irgendwie zum Tragen kommt. Und diese Abweichung 1,51, 1,52 kommt meistens nicht dadurch zustande, dass dein Driver illegal ist, sondern dass du einen Sweet Spot hast auf dem Schläger, der größer ist als nur perfekt in der Mitte des Schlägerblatts. Das heißt, wenn dein Sweet Spot auch leicht in Richtung Spitze der Schlagfläche geht, dann kann es sein, dass du deinen Ball leicht vorne an der Schlagfläche triffst, also jetzt keine 5 cm vorne, ganz an der Spitze, sondern wirklich nur leicht versetzt, dadurch immer noch die optimale Kraftübertragung auf den Ball hast, weil dein Sweet Spot eben entsprechend groß ist, der Trackman oder der FlightScope die Schlägerkopfgeschwindigkeit aber genau in der Mitte des Schlägers misst. Das bedeutet, du triffst den Ball im Grunde früher, der Schläger wird abgebremst und durch die Rotation, die dadurch entsteht, wird der Schlägerkopf langsamer gemessen, als er tatsächlich im Treffmoment war. Und dadurch, weil die Kraftübertragung immer noch größer ist oder perfekt ist sozusagen, entsteht eben theoretisch oder ein berechneter Wert über 1,5. Da gibt es eben eine 1,51 schon mal, 1,52. Aber wie auch immer, alles, was jenseits der 1,48, 1,49 ist, ist schon ein ziemlich gut getroffener Ball und ist auch erstrebenswert, den Ball in der Mitte zu treffen. Die meisten Driver haben eben ihren Sweet Spot schon in der Mitte und ein bisschen daneben. Das kommt immer ein bisschen aus meiner Erfahrung auf den Driver an. Da ist wirklich jeder Driver, jeder Einzelne auch also innerhalb der Modelle ganz unterschiedlich. Da muss man seinen Driver ein bisschen kennenlernen. Aber zu versuchen, in der Mitte zu treffen, ist meistens schon ganz gut. So, dann geht es weiter. Und zwar, ich probiere jetzt quasi möglichst feste auf meinen Ball draufzuschlagen, eine möglichst hohe Ballgeschwindigkeit zu erzeugen. Jetzt stellt sich die Frage, was für einen Ball benutze ich denn? Denn behaltet im Hinterkopf, die meisten Bälle, klar, jetzt gibt es harte und weiche Bälle und ich will jetzt auch gar nicht bewerten, ob jetzt ein Pro V1 Ball besser ist als diese neuen Bridgestones, die es da gibt und so weiter. Aber ich kann euch sagen, wir spielen auf der Long Drivers European Tour eben mit Volvic Vivid XT Bällen. Die sind relativ hart. Die konvertieren sehr gut, aus meiner Sicht. Also die haben eine sehr, sehr gute Ballgeschwindigkeit, die gehen gut vom Schlägerblatt weg. Es gibt aber auch zum Beispiel Rangebälle, wie ihr sie alle kennt, die eben nicht so gut konvertieren wie ein hochwertiger Ball. Also Rangebälle sind in der Regel etwas schlechter und das macht sich dann eben bemerkbar, besonders wenn man in die Extremen geht. Also als Longdriver ein Rangeball benutzt, dann habe ich zum Beispiel bei uns bei den Weiß-Rangebällen maximale Smash Factors bei 1,47. Das war das Höchste, was ich mal geschafft habe. Das heißt, Ballgeschwindigkeiten liegen bei mir, wenn ich da 210 erreiche, schon sehr, sehr, sehr gut. Das bedeutet nicht, dass alle Rangebälle jetzt totaler Crap sind, sondern ein Rangeball ist ja auch nicht dafür da, um damit jetzt Rekorde zu brechen. Ja, sondern wenn ich auf der Range trainiere, dann trainiere ich meine Technik und da ist es mir dann egal, ob der Ball halt 10 Meter oder 20 Meter kürzer fliegt. Ich sehe ihn ja eh nicht landen und unsere Range in München ist schon sehr, sehr lang. Das heißt, der Ball landet tatsächlich, wenn es gut läuft, nicht gerade ausschlage, auf einer kurz gemähten Fläche. Aber es ist ja total egal, wie weit der Ball jetzt wirklich fliegt. So, jetzt haben wir gelernt, wir haben erstmal, klar, unseren Speed, den wir dann konvertieren in einen Ballspeed. Aber das hilft uns alles nichts, wenn wir nicht in dem richtigen Winkel an den Ball kommen. Denn der sogenannte Angle of Attack oder Attack Angle, also der Eintreffwinkel, treffe ich den Ball mit dem Schlägerkopf in der Aufwärtsbewegung oder in der Abwärtsbewegung, hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Ballflug und auch auf die Länge des Ballflugs. Wenn wir zum Beispiel auf ein, sag ich mal, Fünfer-Eisen gucken, dann haben wir da durchschnittlich auf der Tour einen Eintreffwinkel von wahrscheinlich 3 Grad abwärts, das heißt minus 3 Grad. Der Schlägerkopf kommt von oben sozusagen auf den Ball, trifft den Ball, der Ball kratzt über die Grooves, über die Rillen, die in dem Schläger drin sind und der Schlägerkopf trifft danach auf den Boden, also das Divot entsteht nach dem Ball. Das erzeugt einen relativ hohen Spin, aber das wollen wir ja auch. Weil mit einem Eisen möchte ich platziert spielen. Das heißt, ich möchte den Ball entweder auf der Bahn oder auf dem Grün platzieren und der soll dann auch möglichst da liegen bleiben. Ich möchte ja ein Eisen nicht möglichst weit schlagen, sondern nehme ich halt ein Eisen mehr, wenn ich weiter schlagen möchte. Beim Driver ist es anders. Den Driver möchte ich, zumindest als Longdriver, möglichst weit schlagen. Dass ein normaler Golfer oder auch ein PGA-Profi den Driver auch eigentlich platzieren möchte, ist richtig. Aber wenn ich auf der Tour gucke und dort einen durchschnittlichen Angle of Attack von immer noch minus 1,3 Grad auf dem Ball beim Driver habe, dann ist das eigentlich nicht für Drive-Länge optimiert. Wenn ich aber auf die Leute gucke, die auf der Tour wirklich weit schlagen, zum Beispiel ein Justin Thomas, der hat einen Attack-Angle von 2 bis 3 Grad. Das heißt, es kann kein Zufall sein, dass der, also aufwärts, ja, plus 2 bis 3 Grad, das kann also kein Zufall sein, dass der Mann gerade so weit schlägt, der ist flott und hat einen positiven Angle of Attack und der Ball fliegt weiter. Wenn wir jetzt diesen Wert mal vergleichen mit dem, was ich strebe irgendwas zwischen 8 und 12 Grad an. Das heißt, meistens liege ich da auf dem Trackman zumindest bei knapp 10 Grad. Das führt dann noch zu viel, viel weiteren Schlägen. Denn das in Kombination mit einem relativ geringen dynamischen Loft. Was ist der dynamische Loft? Ihr kennt alle eure ganz normale Loftzahl, also den statischen Loft, den ihr auf dem Schläger habt. Ich hatte das ja schon mal vorher erwähnt in der Episode vorher. Wir haben halt bei Longdrivern deutlich geringere Loftzahlen als bei Standarddrivern. Also sagen wir jetzt einfach mal 5 Grad. Das heißt, wenn der Schläger gerade steht auf dem Boden, dann hat er 5 Grad Loft. Jetzt kann man noch darüber diskutieren, ob der Loft an allen Stellen der Schlagfläche gleich ist. Sicherlich nicht, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Gehen wir einfach mal davon aus, dass der Schläger 5 Grad Loft hat. Wenn ich jetzt den Ball schlage und ich hätte tatsächlich einen Angle of Attack von 0, also ich würde ihn am allertiefsten Punkt treffen und auch mein Schläger ist perfekt gerade, dann würde ich meinen statischen Loft auch genau so auf den Ball bringen, wie er, also dynamisch so auf den Ball bringen, wie er eigentlich statisch angegeben ist. Das ist natürlich eigentlich nie der Fall. Weil was möchte ich? Ich möchte erstens den Ball aufwärts treffen. Das heißt, alleine dadurch erhöht sich schon mein Loft, weil der Schläger halt viel, viel schräger steht. Aber dadurch, dass ich meine Hände, jetzt stellen wir uns mal die Abschlagbewegung vor, sowohl vor dem Ball als auch hinter dem Ball haben kann. Und für mich als Longdriver ist natürlich und für wahrscheinlich auch alle anderen, ist vor dem Ball erstrebenswert. Das heißt, ich mache meine Schlagfläche im Grunde, ja, ich mache sie nicht zu, aber ich verringere den Loft. Dadurch wird mein dynamischer Loft ja wieder verändert. Und wenn ich diesen dynamischen Loft jetzt nehme, sagen wir mal, der liegt bei
16 Grad, weil ich ihn so stark in der Aufwärtsbewegung treffe, meine Hände vorm Ball habe. Dann ziehe ich von diesem dynamischen Loft von 16 Grad mein Angle of Attack von 10 ab, ergibt es 6. Und was wir gerade berechnet haben, ist der sogenannte Spin-Loft. Und ja, ich strebe einen Spin-Loft von circa 6 an, weil der Spin-Loft die ausschlaggebende Größe dafür ist, wie viel Rotation der Ball tatsächlich annimmt. Und das ist eine Größe, wenn man jetzt wirklich ins Detail geht, auf die man schon mal achten kann. Weil mein Spin-Loft zeigt an, wie viel Spin wird auf den Ball übertragen. Und ich habe für mich herausgefunden, dass ein Spin-Loft von 6 gerade so viel Spin auf den Ball bringt, dass der Ball nicht abstürzt und auch nicht zu viel Rotation erzeugt, dass die ganze Energie, wie gesagt, nach oben in die Luft verpufft und nicht nach vorne. Ich brauche ein bisschen Spin, damit der Ball getragen wird, aber zu viel ist eben auch nichts. Und wenn ich auf einen normalen, in Anführungsstrichen, PGA-Drive gucke, dann bewegt sich der Spin irgendwo zwischen 2,5 und 2,7000 Umdrehungen. Was ich anstrebe als Longdriver sind ungefähr 1000 weniger. Also zwischen 1500 und 1800 Umdrehungen ist alles im grünen Bereich. Und damit erzeuge ich einen perfekten Ballflug im Grunde, der auch nicht aussieht wie, ihr kennt diese normalen Trajectories, die immer so aufgezeichnet werden, also die Flugkurven, dass der Ball im Grunde nach und nach immer mehr steigt und sich dann so hochschraubt und fast schon so einen kleinen Hügel bildet. Das möchte ich als Longdriver eigentlich vermeiden, sondern ich möchte einen bohrenden, fast schon parabelartigen, sehr flache Parabel, Ballflug nach vorne. Also ich möchte gar keine großen Etagen da drin haben oder ähnliches, wie man das so kennt von normalen Ballflügen, sondern der soll bohrend nach vorne gehen. Und das ist eben der Fall, wenn ich bei 1500 bis 1800 Umdrehungen liege. So viel im Grunde schon zu den Schlägerkopfdaten und Balldaten, die ich erzeugen kann. Das alles jetzt natürlich noch gepaart mit einer geraden Schlagfläche. Man kann dort jetzt auch noch ins Detail gehen und über Club Path und Face Angle sprechen, dass das Verhältnis zwischen beiden circa 2:1 sein sollte. Aber das würde jetzt viel zu sehr ins Detail gehen. Das können wir in einer späteren Episode nochmal ansprechen. Aber dass das Schlägerblatt irgendwie im Endeffekt gerade sein sollte und der Ball nicht extrem nach rechts oder extrem nach links gehen sollte, ergibt sich von selbst. Das ist auch bei Longdrivern genau das Gleiche wie bei einem normalen Golfer. Mit dem Unterschied, dass ein Golfer vielleicht noch versucht, den möglichst langen Ball als Draw zu spielen, weil die Schlagfläche dann eben etwas geschlossen ist und etwas Loft genommen wird und dadurch halt der schnellere oder ich sag mal weitere Ballflug entsteht. Aber ein Longdriver möchte das nicht. Ein Longdriver möchte im Grunde den perfekt geraden Ball spielen. Das klappt natürlich nie perfekt, aber das strebt er an, um möglichst jedweden Spin nach rechts und links zu vermeiden, weil es eben Energie nimmt. So viel erstmal dazu. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich denn überhaupt mein Potenzial erhöhen, also meine Schlägerkopfgeschwindigkeit? Wie trainiere ich persönlich und wie habe ich es geschafft, von Oktober 2017, ich glaube, es war sogar im August schon, ja, im August habe ich das gemessen, im August, ziemlich genau am 18.08.2017, da war nämlich die German Long Drive, wo ich das erste Mal wirklich Kontakt hatte zum Long Drive Sport und mit 138 Meilen ins Rennen gegangen bin, also 138 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und wie ich es geschafft habe, jetzt über den gesamten Winter meine Schlägerkopfgeschwindigkeit um 12 Meilen auf 150 beziehungsweise sogar einem Peak bei 151 zu erhöhen, erkläre ich euch in der nächsten Podcast-Folge.